Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Mein Name ist Dirk Hildebrand und mir gegenüber sitzt natürlich Winfried Küppers.
Grüße dich.
Vertriebsanalyst mit Steinbeiß und ja, der wichtigste Mensch hier in diesem Podcast, weil es deiner ist. Und weil, ja, ich meine, ich bin zwar da, aber.
Dirk, ja. Du bist auch ganz arg wichtig. Genau, aber wir sind doch beide gleich wichtig, außer der heute noch dabei ist.
Der Jens, ne? Der ist genau. Nämlich wieder da und wir freuen uns sehr, dass der Jens Reiter wieder da ist, Mitbegründer von Holiday Check und?
Ja, und Experte für Startups bei Steinbeiß und Innovation.
Und da,
das ist so bescheiden.
Ja, der könnte noch viel mehr erzählen. Weinkenner, wie ich weiß.
Ein Weintrinker vor allem.
Weintrinker und Weinkenner. Und mit ihm wollen wir natürlich heute, lieber Winfried, auch über unser wichtiges Thema heute sprechen, nämlich wir wollen Unternehmen uns anschauen, die aktuell erfolgreich sind. Wollen aber nicht einfach nur sagen, ja, die sind erfolgreich, weil das und das, sondern wir wollen, ich möchte gerne eure Meinung dazu hören. Geschäftsmodell aktuell, warum funktioniert, vielleicht auch die Herausforderungen der Zukunft. Fände ich ganz spannend, wenn wir das mal machen könnten, weil das ist ja das, was ihr ja bewerten könnt, analysieren könnt, weil ihr das System erkannt habt.
Ich bin mal gespannt, welche Firmen du für
euch rausgesucht habt. Ja, bei der ersten wirst du nicht besonders überrascht sein, die ich rausgesucht habe. Spotify.
Ja, okay.
Ich möchte mal ganz kurz die Dinge erzählen, die ich so weiß und dann würde ich gerne mit euch darüber diskutieren. Also Spotify, klar, Musikdienst, es gibt ja die kostenlose Variante, wo man dann ein bisschen Werbung kriegt etc. Man kann aber auch ein Abo abschließen für einen monatlichen Betrag. Spotify hat einige Abonnenten, wo sie auch über dieses Abo-Modell ganz gut Geld verdienen, sind aber auch bereit, jetzt gerade im Bereich Podcast sehr, sehr viel Exklusivkäufe zu machen. Sind natürlich in allen Ländern unterwegs, gerade in Amerika investieren sie sehr, sehr viel. Was das angeht. Also versuchen praktisch nicht eine Bibliothek von ganz, ganz vielen Podcasts zu machen, sondern versuchen sich praktisch eine Exklusiv-Podcast-Bibliothek aufzubauen mit Stars, mit Obama, mit Michelle und Barack. Ich finde gerade der Name
des
Ex-Amerikanischen
Mann. Ist auch Ex.
Ja, und wir dürfen ja auch sagen, wir sind ja hier noch früh unterwegs heute, auch wenn ihr vielleicht heute Abend oder wenn es bei euch schon Abend ist. Also, wir wollen über Spotify sprechen, ich möchte mit euch darüber sprechen. Jens, vielleicht fängst du mal kurz an, deine Einschätzung dazu. Also das Geschäftsmodell an sich, also oftmals basiert ja bei solchen Medienkonzernen das auch auf, ja, wir müssen erstmal ein bisschen Schulden machen, bis wir da an einen gewissen Punkt kommen, wo es funktioniert. Bei Spotify ist das mittlerweile anders. Würdest du sagen, es ist ein Modell, was gut funktionieren wird auch in Zukunft?
Ja, das ist vor allen Dingen jetzt, was ich interessant finde bei Spotify, ist, dass sie momentan mit dem Abo-Modell rumexperimentieren. Mhm. Ja, also noch nicht in Europa, hauptsächlich in Amerika, indem sie verschiedene Preismodelle anbieten mit verschiedenen Optionen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass sie da das Abo-Modell noch ausweiten, um noch mehr bezahlte Kunden zu bekommen. Und dazu gehört natürlich dann auch eine gewisse Exklusivität. Das können wir auch schon aus der Filmbranche. Das ist bei Netflix, das ist bei Apple, das ist bei Amazon auch. Diese ganzen Exklusivtitel, die sorgen dann dafür, weil die auch entsprechend beworben werden, dafür, dass du dann zu denen überwechselst.
Winfried, jetzt ist es ja bei Spotify so, wenn du solche Leute wie die Obamas hast, die werden sehr wahrscheinlich ein bisschen Geld kosten, damit die da exklusiv was für dich machen und die kaufen auch sonst ziemlich viel ein. Findest du, ist das gewagt, das so anzugehen? Weil man natürlich dann auch wirklich viele, viele Menschen braucht, die sagen, das interessiert mich jetzt, das höre ich mir an und auch bereit sind, dafür eventuell Geld zu bezahlen.
Nö, ist nicht gewagt, weil das muss ich gar nicht rechnen am Ende vom Tag. Sagen zu können, wenn du Barack Obama und Michelle Obama hören möchtest, musst du zu uns kommen, wir sind die einzigsten weltweit, die sie exklusiv haben, ist ja schon eine Adelung. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie das machen, damit dieser eine Podcast sich total rechnet und alle Riesengelder ausgeben und das
zu machen. Mischkalkulation.
Reine Mischkalkulation.
Wie ist es
mit auf Marketing?
Wie ist es mit der Konkurrenz? Die wird natürlich immer größer, gerade im Podcast-Bereich. Ist ganz neu kommt Samsung jetzt nach Deutschland mit Samsung Podcasts. Es gibt natürlich Facebook, die neu jetzt dabei sind und die üblichen Verdächtigen, Amazon Podcasts, Google Podcasts etc. Also die Konkurrenz wird immer größer und es sind ja auch keine kleinen, es sind ja ganz, ganz viele von den großen Giganten da am Werk. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil für so eine Einzelfirma dann?
Da jetzt Giganten daran arbeiten, ist das Thema Podcast erst richtig groß geworden. Es gibt heute Unmengen an Podcasts. Ist ein eigener neuer Markt geworden. Wenn wir dran denken, Spotify verdient immer noch sein Hauptgeld damit, dass sie Musik Stream, ist ein Musikstreaming-Dienst, kein Podcast-Dienst. Ja, ja. Das machen sie also als zweites Standbein nur, als zusätzliches Business Case. Jetzt, dass es natürlich so groß ist, jetzt hat man natürlich immer weniger Konkurrenten, nicht? Also im Musikstreaming-Dienst haben sie nicht wirklich viele durchgesetzt. Und jetzt ist halt der Verteidigungskampf, ist halt immer so, nicht? Und das Problem ist, es sind nicht viele Firmen, das ist nicht das Problem, viele große Firmen, die jetzt um das Ganze kämpfen.
Was du kennst? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich möchte die Parallelen, ich bin im Podcast-Thema natürlich schon drin, aber nicht so tief drin wie zum Beispiel in diesem ganzen Videothema. Ja. Und da ist dieser Verteilungskampf gerade voll im Gange und das wird für den Verbraucher kurzfristig auch immer komplizierter, weil er immer mehr Abos abschließen muss, um halt an die Inhalte zu kommen, die exklusiv sind. Ja, das ist im Videobereich in der Tat schon jetzt der Fall. Wird vielleicht dann irgendwann auch im Podcast-Bereich kommen, dass du irgendwo dann 3-4 Podcast-Abos hast Dienste hast, die du abonnieren musst, damit du dann an deine Podcasts rankommst.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht im Vergleich zur Vergangenheit die Änderung gibt, dass früher war es so, dass die Unternehmen nicht so breit aufgestellt waren und dass dann viele in so einer Nummer, die alle auf dieser Blase waren, dann pleite gegangen sind. Aber die Unternehmen, die hier mitspielen, haben ja alle noch andere Geschäftsfelder. Ja. Das heißt, die werden wahrscheinlich, da wird der Schaden nicht so groß sein. Selbst wenn sie es nicht schaffen, die großen Marktanteile dazu kriegen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist für alle nur ein kleines Standbein. Man will halt mitmachen. Aber ich glaube, dass das für das Thema Podcast unwahrscheinlich hilfreich ist, dass es viele gibt, die das auch den nächsten 5 Jahren noch locker mittragen können.
Ja, da will man hoffen, dass dein Podcast noch in vielen Jahren zu hören. Ich bin immer, da freue ich mich auch drauf, wenn man wirklich in 10 Jahren mal da drauf guckt, was man so am Anfang produziert hat. Das finde ich super. Oder wenn wir uns Folge 2 mal jetzt anhören würden.
Meine Kinder hören sich gerade an.
Ja, guck, das ist gut.
Findest du?
Ja, logisch.
Das ist gute Nachtgeschichte.
Die schlafen dann ein.
Tatsächlich, hat die Maike heute zu mir gesagt. Ich habe gesagt, heute machen wir wieder einen Podcast für diese Woche. Da meinte sie, ich kann ja dich zitieren, dass du ihn gerne hörst. Ja, zum Einschlafen.
Nächste Firma. Vor der Tagesschau, Bewerbung angebucht hier. Bett1, sieht man überall, haben ein Geschäftsmodell. Die meistverkaufte Matratze Deutschlands ist deren Claim. Ich glaube, 199 Euro kostet sie. Ist ja eigentlich, klingt nach einem Schnapper. Es gibt auch Konkurrenz jetzt. Emma zum Beispiel, auch eine Marke, die sich da durchsetzen will. Wie funktioniert das Geschäftsmodell also in Zukunft? Jetzt gerade scheint es ja ganz gut. Wir investieren mal viel, um auf uns aufmerksam zu machen. Liegt es an der Marge oder wie?
Ja. Also im Matratzenbereich ist die Marge sensationell. Also es gibt wenige Sachen, wo du so eine Marge hast. In der Optik hast du es noch bei den Brillen, nicht beim Handwerksoptiker. Das ist ja der Grund, warum du für eine ähnliche Brillen beim Filialisten 300 Euro zahlst, beim Optiker 1300 Euro. Das ist das gleiche Glas beim gleichen Hersteller, alles bei Zeiss, die machen nichts selbst. Die Margen sind sensationell. Im Matratzenmarkt ist die gigantisch, die Marge. Deswegen gibt es ja so viele Matratzenläden, da gab es früher solche. Da kannst du natürlich Probe liegen, aber am Ende vom Tag ist dort ein Schaumstoff drin.
Jens, emotional vielleicht auch, so menschlich gesehen. Wir haben eine Phase, wo die Menschen, oh, ich muss eigentlich gut schlafen, haben vielleicht auch die Problematik, dass sie in Zeiten der Digitalisierung viele, viele Konfrontationen mit Informationen im Berufsstress, dass sie sich mehr Gedanken über ihren Schlaf machen, vielleicht auch deswegen gerade?
Na, also glaube ich nicht. Ich finde das Phänomen interessant, dass man die Matratze jetzt im Internet kauft. Ja, das kannte ich früher nicht. Und da hat, also bei bett1.de zum Beispiel, gibt es, glaube ich, zwei Faktoren, die da wichtig sind. Das eine ist, dass die wirklich bei Stiftung Warentest sehr, sehr gut abschneiden. Ja, das ist Nummer eins. Und dann haben sie diese 100-Tage-Liege-Probegarantie oder sowas.
Ah, ja, das haben die anderen auch.
Von 100 Tagen kannst du es zurückschicken, was natürlich nie jemand macht. Das ist genau wie diese lebenslange Garantie auf irgendwelche Produkte. Also niemand oder kaum jemand. Das ist ja der Clou. Deswegen lohnt sich das ja für die Hersteller. Schickt irgendwie nach 20 Jahren ein Produkt zurück und sagt, also ich jetzt ist irgendwie kaputt oder hat mir nicht gefallen oder solche Sachen. Ja. Und dann ist das durch die zunehmende Digitalisierung natürlich wirklich so, dass du auch bereit bist zu sagen, wenn das bei Stiftung Warentest gut getestet wurde, kaufe ich mir die Matratze, ich lege sie zur Probe und ich kann sie, wenn ich möchte, dann wieder zurückschicken. Das gab es früher nicht. Früher waren die Matratzen auch deutlich hochpreisiger. Da bist du dann in Fachladen gegangen, bist es da Probe gelegen und dann konntest du es dann nicht mehr zurückgeben.
Technisch gibt es einen folgenden Unterschied. Ich habe den Markt mal analysiert vor einigen Jahren. Es gab früher schon Discounter. Das sind so diese Matratzenlagen, Lagen, die dann so groß stehen, total hässlich. Da hast du schon keinen Bock mehr, eine Matratze zu kaufen, weil du sagst, das ist nichts für mich.
Überangebot oder was?
Genau. Und das andere sind diese schönen Bettgeschäfte, wo schon hübsch eingerichtet sind. Und du hast das Gefühl, du bist in Ikea gelandet. Technisch hat sich etwas verändert. Und zwar zwei Dinge. Erstens, die Discounter wollten früher schon Internetgeschäft machen, hatten aber erstens große Versandkosten, weil sie stehend versendet haben, also Fracht. Ah, und zum Zweiten, du musstest auch die Rücknahme bezahlen als Lieferant. Damit war das Zeug nicht Business Case. Heute kannst du das Ding rollen. Du kannst mit der Post verschicken, keine Fracht mehr. Damit ist der Versand viel billiger und der Rücksand muss juristisch gesehen der Käufer bezahlen.
Ah, okay. Zu dem Rollen habe ich eine lustige Geschichte. Erzähl. Weißt du, dass man die Matratze vorher 2 Tage gerade hinlegen muss, bevor man sie benutzen darf? Mhm. Das fand ich ultra witzig, weil ich dachte, du freust dich wie Bolle auf diese Matratze. die wird geliefert und du musst 2 Tage dir das Ding angucken und darfst dich nicht drauflegen. Ja. Ich habe schon gedacht, ob es so ein Marketing-Gag ist und nach dem Motto, ist ein cooles Produkt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. So. Ja, aber ich glaube auch in Zukunft, ja, oder ja, weiß ich nicht. Oder ist es wieder so ein Trend, jetzt gerade sich mit dem Schlaf zu beschäftigen, mit dem Guten, und da kriegen die in Zukunft Probleme, wenn sie keine neuen Produkte oder Zusatzgeschäfte auf den Markt bringen? Oder wird das ein Thema sein, was dauerhaft?
Das Problem, was du hast, ist, die Verweildauer einer Matratze ist über 10 Jahre.
Wollte ich gerade sagen, ne?
Das ist ja. Und das müssen sie noch reinbringen. Was Bett 1 ja sehr geschickt macht, ist, sie pressen in den Markt. Mhm. Mit unwahrscheinlich hohen Kosten pressen sie in den Markt. Und jetzt muss man halt am Ende schauen, ob das aufgeht.
Das ist übrigens ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt diese Musikbereich, wenn es am One Hit Wonder, die haben ein Produkt, mit das wirklich gut ist, und wenn er der Markt mal eine gewisse Sättigung erreicht hat, dann haben sie ein ganz, ganz großes Problem. Wenn sie nicht neue Produkte entwickeln und sich auch frühzeitig darum kümmern, und dann haben sie natürlich eine große Userbase, also sie haben Bestandskunden, denen sie dann diese Dinger verkaufen können. Also bei Bett 1 sind das dann so Matratzen-Topper zum Beispiel, also sie es nochmal weicher machen. Dann haben sie auch Kissen, dann werden sie auch Decken dazu entwickeln, vielleicht auch eine Bettwäsche, die speziell dafür gemacht ist, und so weiter und so fort, um dann die Wertschöpfungskette noch wieder anzusetzen.
Ja, das nimmst du denen nicht ab. Das ist das Problem. Also deren Problem ist, die Matratze ist das einzige Produkt im Bett mit einer sehr hohen Marge. Mhm. Bettwäsche, Marge, was Hochpreis 50 Euro.
Die Ach meisten so, du kaufen bei Lidl für 7,99 Euro. Du würdest sagen, man geht mit der kleinen Marge in den Markt rein und hätte dann Produkte, die höhere Margen haben, und hier ist es genau umgekehrt.
So, und da lohnt es sich, ihn reinzupressen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bett 1, darauf bin ich sehr gespannt, sehr viel im deutschen Markt zusätzlich verkaufen wird, außer sie kriegen es hin, halt dann über eine Triggerline die Leute eng an der Stange zu halten.
Das ist auch ganz interessant. Ein ähnliches Thema ist diese Black Roll. Kennt ihr die? Die Black Roll, das ist so eine Faszienrolle.
Ach so.
Das ist irgendwie so ein Schaumstoff, auch so billigster Industrieschaumstoff, glaube ich. Ne?
Ich habe auch eine. Meine Osteopathin, meine Physiotherapeuten haben mich ausgelacht.
Ja, aber du sitzt gerade, habe ich so im Vergleich zur ersten Staffel, habe ich das Gefühl. Nein?
Du sitzt gerade.
Es ist ja auch morgens.
Naja, und da, aber ganz kurz, um das schnell abzuschließen. Ja, das ist ganz genau so. Riesenmarge, ganz tolles Produkt. Aber wenn halt mal der Markt in einer gewissen Art und Weise gesättigt ist, dann kommen die Mitbewerber ja aus Asien, die da auch reindrücken, die im Prinzip das Gleiche machen zu einem anderen Preis, dann stehst du da und hast keine neuen Produkte. Und dann musst du die wirklich sehr genau drüber nachdenken, was erfinde ich denn Neues? Und dann fängt das an mit irgendwelchen, dann kann man da zum Beispiel in die Black Roll noch so ein Ding reintun, dann vibriert sie. Ja, so. Dann haben sie auch kleine Bällchen, oder sie haben die Black Roll für die Reise und so weiter und so fort.
Na, der hat aber hier die Gold Card schon bei der Firma, glaube ich. Oder? Schon so ja, die ist
jetzt bei mir um die Ecke gewonnen, so. Sind sie.
Kleiner Schwenk, weil du gerade gesagt hast, so erfinderisch, erfolgreich etc. Lasst uns mal über Kineo sprechen. Ich glaube, Vinny, das kannst du ganz gut zusammenfassen, mal eben kurz, was die machen.
Na, Kineo, also umgekehrt, ein ganz großer Trend, den du im Maschinenbau hast, ist Hardware as a Service. In der Softwarewelt kennen wir das schon, bedeutet, ich bezahle nicht die Software oder die Hardware, ich kaufe nicht die Maschine, sondern ich bezahle die monatliche Nutzung. Mhm. Ist so ähnlich wie Miete, juristisch ist was anderes. Mhm. Wird heute meistens über eine Leasinggesellschaft gemacht, was eine Katastrophe ist. Macht keinen Spaß. Mhm. Und deswegen lässt du es. Und die haben ein Geschäftsmodell entwickelt, wo eben keine Leasinggesellschaft groß in Erscheinung tritt. Und da sind alle glücklich. Der Hersteller der Maschine bekommt sofort von Kineo Geld. Der Endkunde kann die monatlich leasen über die nächsten Jahre. Mhm. Und genau das brauchen die. In der heutigen Zeit unwahrscheinlich ein Trend, der sich gerade extrem entwickelt seit einem Jahr, liegt daran, keiner hat mehr Lust auf Investitionen. Mhm. Keiner will die Maschine, jeder will das Ergebnis. Mhm. Ja. Und wenn ich dann weiß, ich kann mit der Maschine pro Monat 3.000 Euro sparen, an Personalkosten, an höhere Effizienz und so, mein Gewinn ist 3.000 Euro. Und dann sagt dir der Hersteller, klasse, davon gibst du 1.000 an mich ab, die anderen 2.000 gehören dir. Ja. Ist es ein schönes Business. Wenn er dir sagt, du musst erstmal 100.000 mehr bezahlen, damit du dann zukünftig jeden Monat 3.000 Euro sparst, macht es schon weniger Spaß. Und die ermöglichen das. Und was die machen ist, die haben das aus der Startup-Welt gemacht, die kommen, sind viel im Silicon Valley unterwegs, haben viel Software as a Service gemacht und die ermöglicht gerade den mittelständischen Unternehmen, damit reinzukommen, kümmert sich um die gesamte Finanzierung und erklären denen, wie es geht.
Schöne Zielgruppe, ne? So schöne kleine mittelständische Unternehmen in dem Bereich.
Ja, das machen auch die großen mittelständischen Unternehmen sowas. Also das ist tatsächlich der große Trend gerade.
Aber was interessant ist, dass du musst mir die Leute schon überzeugen. Ich meine, das war mit Software as a Service genau das Gleiche. Ja, dass man kann das halt, dass man ein Produkt kauft, dann hast du einen Server bei dir im Keller stehen und sich darauf erstmal verlassen, dass du eine Firma hast, die vielleicht dann auch, die muss ja auch dann in 5 oder 10 Jahren noch da sein, damit sie diese Software anbieten kann. Plus du hast Sicherheitsaspekte, plus das steht dann irgendwo im Internet, deine Daten, vielleicht können Hacker drauf zugreifen und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss bei den Firmen, bevor solche Geschäftsmodelle sich durchsetzen. Aber das ist natürlich von den Finanzen her deutlich attraktiver, als ein Riesengerät oder als eine Riesenmaschine vorzufinanzieren.
Ja, und was ist heute schon Selbstläufer? Ne? Hört ja die ganze Zeit das Telefon, das sind die Leasinggesellschaften, die gerne wieder dazwischen wollen.
Du weißt nicht, Bett1.de ist, die sich bei uns beschweren. Weil du musst die Matratze von Bett1, ich habe lustigerweise gerade erst eine gekauft.
Muss man nicht Wochen. 2 Tage hinlegen?
Nein, das reicht, wenn du sie irgendwie eine Stunde oder sowas liegen lässt.
Ach so, guck mal, dann war das bei Emma. Bei Emma weiß ich es aber, dass sie das da
hat. Jetzt wisst du, wo ihr einkauft, das ist auch gut zu wissen. Und da gibt es eben keine Matratze as a Service, vielleicht ist es die Zukunft. Nein, aber dieses as a Service
Lösung. Jemand schläft dann für dich oder wie?
Im Hotelbereich gibt es das tatsächlich. Yeah. Es bieten Matratzenhersteller Hotels an, Pay-Per-Use. Bedeutet, jedes Mal, wenn die Matratze gebucht wird als Zimmer, bezahlst du ein Obolus an den Matratzenhersteller.
Was es heute nicht alles gibt, ne? Wahnsinn.
Na, das ist halt dieses, wir möchten Menschen ermöglichen, eine Firma zu gründen. Und wenn du halt Matratzen kaufst für ein Hotel mit 250 Zimmern, bist du 500 Betten los, günstigsten Fall, sagen wir mal 200 Euro, ist schon ein Invest. Wenn man dir dagegen sagt, nun, ich will dein Geld gar nicht haben, du bezahlst die Anlieferung, das ist okay, und dann bezahlst du mir pro Nacht 2 Euro. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, was die Zahlen sind. Ja. Dann sagst du, Mensch, ich verdiene 80 Euro pro Nacht, ich zahle 2 Euro pro Nacht, klasse Geschäft.
Ja, plus natürlich durch diese langfristige Kundenbindung, und das Hotel wird natürlich dann die nächste Matratze auch bei dir kaufen natürlich, oder du hast gleich so einen Wechselservice drin, nach 4 oder 5 Jahren, je nach Nutzung wird die Matratze dann ausgewechselt. Und das ist dann natürlich auch für Investoren, also gerade im Startup-Bereich, wenn du ein Geschäftsmodell hast, das eine langfristige Kundenbindung hat und das langfristige Einnahmen, ist das wahnsinnig interessant für einen Investor. Deutlich interessanter, als wenn du so eine Einmalverkauf hast.
Also wenn ich ein Unternehmen hätte und das nach oben skalieren würde, würde ich mich mit euch mal einen Abend zusammensetzen. Das klingt alles recht logisch, was ihr da so erzählt.
Das ist der Vorteil, wenn du mit Skalierungsexperten sprichst.
Ja. Lasst uns doch eben bitte einmal so ein bisschen auf Fernwartung etc. eingehen. Meetings, Zoom und TeamViewer habe ich hier noch als Beispiele. TeamViewer gerade an die Börse gegangen, Zoom hat am Anfang ein bisschen Probleme mit Sicherheitsaspekten, hat sich aber gewandelt und richtig Gas gegeben jetzt. Also das sind natürlich auch zwei, die jetzt natürlich durch die Krise ein bisschen profitiert haben. Aber ich könnte mir vorstellen, auch in Zukunft ein gutes Geschäftsmodell haben. Wie seht ihr das? Was werden deren Herausforderungen werden?
Also bei Zoom ist es der Datenschutz. Die müssen gegen Microsoft ankämpfen mit Teams. Es sind schon ganz viele vom Markt verschwunden. Wusstest du, dass es Blue Jeans gab als Anbieter für sowas? Nutzt heute kein Mensch mehr.
Blue Jeans.
Blue Jeans
hießen die nicht mal Levis vorher?
Wie drehst du gerade? Ich trage Diesel, aber auch nicht mehr gut. Ich bin immer böse angeschaut von meinen Töchtern. Diesel bin heute nicht mehr. Ernsthaft, also das ist das größte Problem. Was passiert mit den Daten? Wie sicher ist das Ganze? Und wie stabil ist das Ganze? Dass sich das Thema Videocalls weiterentwickelt, ist, glaube ich, klar. Und das andere Thema, was die haben, ist, im Moment hat es jeder gebraucht, eine Krise. 2025 wissen wir nicht, was da sein wird. Wie entwickelt man das dorthin, dass die Firmen auch weiterhin dafür bezahlen in der genannten Menge? Bei Microsoft hast du es automatisch schon drin im Paket. Und da sieht man auch schon, dass das bei Zoom deswegen ein bisschen nachlässt. Wie siehst du das?
Genau, also ich sehe da zwei Aspekte. Aspekt Nummer eins ist, dass Microsoft durch das neue Windows 11, das jetzt ganz neu ist, die Verzahnung ins Betriebssystem auch von Teams zum Beispiel vorantreibt. Das wird ein ganz wichtiger integraler Bestandteil in allen Bereichen. Und dadurch wird das auch gefördert natürlich. Auf der anderen Seite ging es für Zoom gerade in der Corona-Krise hauptsächlich um Marktanteile und deswegen haben sie die ganzen technischen Probleme einfach gelöst, indem sie Firmen gekauft haben. Und da war auch Geld überhaupt gar kein Thema, weil man ganz genau weiß, die Marktanteile, die ich mir jetzt in der Corona-Krise sichere, die habe ich dann auch gegenüber von Mitbewerbern, die ja dann später kommen. Mhm. Weil jetzt im Moment braucht das jeder und ich bin eigentlich optimistisch, dass es mit Zoom auch gut weitergeht. Das Geld ist da, die Benutzer sind da und das wird sich zu einer ganz ordentlichen Konferenzlösung auswachsen. Ne?
Das ist meine Frage, da bin ich echt gespannt. Schaffen die es raus aus der Nische oder bleiben die in der Nische? Das ist das Spannende, weil sie haben die Kundenbase.
Da ja, kann eigentlich ganz viel draus machen. Und Teams ist jetzt, wie auch viele andere Tools, die versuchen eine Gesamtlösung anzubieten. Ja, während Zoom wirklich nur sagt, wir machen Video-Meetings, okay. Video-Calls oder auch Schulungen. Und diese Reduktion auf einen ganz, ganz wichtigen Teil oder auf den wichtigsten Teil, das finde ich interessant.
Nochmal ganz kurz einen Satz zu TeamViewer, die ja viel mit Fernwartung machen wollen. Das ist natürlich auch, es gibt sensible Bereiche, aber es gibt auch, glaube ich, sehr spannende Bereiche. Ich meine, ob jetzt einer 600 Kilometer durch Deutschland fahren muss, weil er irgendeine Maschine reparieren muss oder ob er per Fernwartung das Ganze irgendwie entweder anleiten kann oder sogar so läuft. Finde ich auch sehr spannend. Der Markt ist riesig.
Der Markt ist wahnsinnig groß und der wird auch immer interessanter, wenn man dann diese Augmented Reality Themen oder auch Virtual Reality Themen damit reinnimmt, dann fängt es an, interessant zu werden. Aber für TeamViewer ist im Markt mit Sicherheit entscheidend, wie gut sie das Thema Datenschutz und Sicherheit im Griff haben. Ja.
Also ich denke auch, dass der Markt noch wachsen wird, wie beim Videocall. Das ist ja auch durch die Krise oder durch die Pandemie erst richtig groß geworden. Der Markt hat es nachgefragt, dann wurde die Technik eingepasst. Nur das lockt natürlich auch ganz, ganz viele andere dann auf den Markt. Mhm. Bei TeamViewer versuchen sie, das Produkt zu haben, bevor der Markt es richtig noch zieht. Das wird erst in den nächsten Jahren kommen, dass man viel mehr mit Augmented Reality oder Virtual Reality arbeitet. Und dann wird es halt schauen, wie weit sind die vorweg. Weil wenn die Großen dran gehen, dann überholen die TeamViewer sehr, sehr schnell, wenn sie nicht aufpassen.
Wir kommen zu unserer beliebten Kategorie zwischen den Welten. Das machen wir auch in dieser Folge.
Systemkompetenz zwischen den Welten.
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft.
Ich würde gerne, weil wir ja so schön über die Unternehmen, erfolgreichen Unternehmen gesprochen haben, über erfolgreiche Entwicklung, erfolgreiche technische Lösungen, würde ich gerne nochmal in euren Alltag reingehen, welche Möglichkeiten ihr da praktisch umgesetzt habt, so in den letzten Zeiten, wo ihr euren Fokus drauf gesetzt habt. Ich glaube, also ich kann eine Sache sagen, weil da bin ich selbst beteiligt, der Podcast, oder?
Stimmt, das war neu. Das haben wir tatsächlich angefangen.
Erfolgreich auch. Also ich habe
ich
bin von Anfang an dabei und du hast ja am Anfang musste ich dir ein bisschen Überzeugungsarbeit bei dir noch leisten. Mhm. Wobei du natürlich gesehen hast, ja, der Kanal, den muss man nehmen, da kommt man nicht mehr dran vorbei, aber dass es so gut läuft.
Auch hätten wir nicht gedacht. Also wir haben jetzt festgestellt, hast du mal gesagt, die fünf besten Folgen über 100.000 Listener, ja. Also so um die 100.000, das hat man vor kurzem geschrieben, fand das ich schon gut, finde ich toll. Also ich bin ja so oldschool, ist ja kein Geheimnis, 47 Jahre, Social Media war nicht so meine Welt, ich mag lieber haptische Bücher. Ich wurde vor kurzem, ich habe so einen Hintergrund, also meine Videocall, ich habe eine eigene Videocall-Ecke und hinten dran steht Brockhaus. Da meinte einer, das ist aber auch ein sehr antiker digitaler Bildschirm. Hintergrundseitig. Das ist haptisch, das ist zum Rausnehmen und wird von mir auch noch benutzt. Okay. So bin ich geprägt, habe mich dann überzeugen lassen von Podcast. Ja, muss ich auch zugeben, war nicht so meine Idee. Bin sehr überrascht, wie es geht. Wir haben auch Social Media deutlich mehr gemacht. Mhm. Bin überrascht, ich habe es mir heute mal wieder sagen lassen. Also wir haben ganz neu entschieden, klar haben wir schon lange Facebook seit Instagram, aber wir machen gehen auf Personality, weil das der Trend ist, Menschen in den Mittelpunkt stellen, persönlicher zu werden, angreifbarer zu werden, aber auch griffiger zu werden. Dann hat man ja verhandelt, wer macht das? Sechs entscheiden, der eine ist nicht da, wer wird's? Nee, ernsthaft. Und wir haben jetzt um die 30.000 Facebook, wir haben 13.500 Leute auf Instagram, wächst permanent. Das ist schon toll, also war ein tolles Gefühl. Ich war vor kurzem bei einem großen Retail, die haben heute 900 Filialen deutschlandweit und haben dann so einen großen Counter-Zähler, wie viel Facebook-Follower, wie viel Instagram-Follower. Wir haben gleich viele Instagram-Follower.
Ja, jetzt. Erfolgsgeschichte.
Bin total begeistert, ja. Und das alles ohne Modetipps und Foodblogs.
Das ist unsere Planung für die nächsten Podcast-Folgen.
Genau. Ja, wir müssen Winfried noch überzeugen.
Aber es sind spannende Zeiten, ne? Es ist viel im Wandel.
Ganz genau. Und das ist das, was ich so mag, ja. Ich mag, wenn die Zeiten sich verändern, wenn es spannend wird, ja. Und wir waren ja dazu gezwungen, neue Wege zu gehen, um an die Kunden ranzugehen, Sachen auszuprobieren. Also das Thema Podcast ist natürlich ein gewisser Aufwand, aber es ist spannend, weil es Spaß macht, weil man Sachen dazulernt, weil man neue Zielgruppen schafft und weil es, wenn es gut läuft, ja, und wenn es professionell gemacht ist, vor allen Dingen dank dir, lieber Dirk,
Dankeschön,
dann ist das wirklich sehr, sehr erfolgreich. Genauso mit Social Media, genauso mit diesen ganzen neuen Geschäftsmodellen, die erst aufgekommen sind durch die Pandemie. Mhm. Ganz klar. Also wir leben in spannenden Zeiten und das freut mich sehr.
Okay, fassen wir diese Folge nochmal kurz zusammen.
Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren.
Ich glaube, wir können relativ klar sagen, wir haben uns jetzt die Unternehmen angeschaut, die interessant sind. Wir haben uns die Bekannten angeschaut, die im Moment auch sehr, sehr viel Erfolg haben. Das ist, glaube ich, euer Alltag, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen oder wo die Zukunft hingeht etc. Ich habe auch gemerkt, ihr seid aufgelebt in dieser Folge hier, Winnie.
Ja, natürlich. Das ist unser Job. Wir reden mit Vorständen. Das heißt, wir beobachten die verschiedenen Märkte. Was aber noch spannender ist an meinem Job, ist, ich darf da mit den Vorstädten sprechen, wo die Reise bei denen hingeht und mitentwickeln. Total spannend. Jens macht das ja bei Startups, ich mache das eher bei größeren Mittelständlern und Konzernen. Und das ist ein riesiges Vorrecht.
Was ich besonders mag, ist, was ich dazulerne jeden Tag. Ja. Ja, wenn man beobachtet, wie Dinge gelaufen sind, dann kann man projizieren, wie es dann laufen wird, wie bei den Startups zum Beispiel, ja, was da passiert ist, wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln wird, was sich verändert und das genau zu beobachten, um dann den Unternehmen, die es brauchen, auch helfen zu können.
An der richtigen Stelle das Wissen zu vermitteln. Ne? Ich bedanke mich für diese Folge, das war sehr spannend. Ich bin auch froh, dass wir da das Podcast-Thema mal so hier mit Spotify und Co. mal gut platziert haben.
Dich als Experte
platziert. Ja, also meine Wunschfolge hier, die ich hier mal durchsetzen durfte. Nein, ist ja klar, worum es ging. Also sehr, sehr interessant. Ich danke euch beiden und liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns, aber auch vor allem konntet ihr den Einschätzungen folgen, wohin es gehen soll bei den Unternehmen, die jetzt gerade schon erfolgreich sind und was vor allen Dingen auch wichtig ist und woraus man den Fokus haben sollte. Vielen Dank. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.